Ich bin's Matze und ich heiße euch herzlich willkommen bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. In diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und Gartenexpertinnen über verschiedenste Gartenthemen, alles was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht und natürlich versuche ich auch Ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute ist bei mir Madeleine, auf Instagram auch bekannt als Frau Freudig, zu Gast. Seit mittlerweile mehreren Jahren lebt sie auf einem idyllischen Bio-Bauernhof in Mörtschach in Kärnten in Österreich und da gärtnert sie leidenschaftlich in ihrem Garten. Madeleine beschäftigt sich intensiv mit den Themen nachhaltige Landwirtschaft, Selbstversorgung und auch mit der Verarbeitung ihrer Ernte. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist.
Hallo Matze.
Habe ich alles erwischt oder magst du dich gerne nochmal vorstellen und all das sagen, was ich vergessen habe?
Oh, du hast es eigentlich schon ganz schön zusammengefasst. Ich bin hier in Kärnten jetzt seit 2019, ja, und in meiner Freizeit, die ja relativ begrenzt ist auf so einem Bauernhof, bin ich am liebsten in meinem Garten unterwegs und ich glaube, darüber reden wir heute ein bisschen.
Okay, dann beschreib mir doch mal als erstes so ein bisschen deine Ist-Situation. Wo wohnst du jetzt und wie sieht's da aus?
Also ich wohne mittlerweile in einem 800-Seelendorf in Kärnten, das nennt sich Mörtschach hier. Ich lebe seit 3 Jahren hier, bin damals so ein bisschen der Liebe wegen hierher gezogen. Und ich habe hier meinen eigenen Gemüsegarten, das ist eine kleine Anbaufläche von etwa 120 Quadratmetern. Ich bewirtschafte mit meinem Freund zusammen einen kleinen Bio-Milchviehbetrieb, das heißt neben dem Garten gibt es dann auch noch 12 Milchkühe und ungefähr 20 Stück Jungvieh und Hühner und Katzen und Kaninchen und das ist unsere aktuelle Ist-Situation. Also wir haben hier eigentlich jeden Tag irgendwas zu tun, im Sommer wie im Winter und ja, die Arbeit geht uns hier definitiv nicht aus.
Das fing so klein an, du hast gesagt, ich habe hier so meinen kleinen Biogarten, dann sagst du 120 Quadratmeter, dann kamen Katzen, Kühe und Hühner dazu. Das heißt eigentlich, also kurz zusammengefasst, du hast einen Bauernhof. Ist das so?
Ja, nicht, also wir bewirtschaften einen Bauernhof, ja genau. Also nicht ich alleine, um Gottes Willen, das würde gar nicht funktionieren. Da müsste ich mich irgendwie schon vierteilen. Also ja, ich mache das mit meinem Freund zusammen und das funktioniert ganz gut.
Und das bringt mich natürlich auf die nächste Frage, nämlich so ein bisschen die Geschichte dahinter. Wie kam es denn dazu? Ist das eigentlich auch quasi eine Liebesgeschichte? Denn ich weiß, du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen und dann nach Österreich gezogen?
Genau, ich hatte im September 2018 Urlaub gemacht in Österreich. Also ich wollte so einen total coolen Roadtrip machen und verschiedene Stationen in Österreich abklappern. Und ich habe halt hier angefangen in Kärnten. Das ist ein Nationalpark Hohe Tauern hier. Das ist eine sehr schöne Gegend. Und eigentlich wollte ich nur 1-2 Nächte hier bleiben und dann weiterziehen. Ich bin dann im Endeffekt 12 Nächte hier geblieben und danach wieder nach Deutschland gefahren, weil es mir hier einfach so gut gefallen hat. Hier gab es die Möglichkeit, dass man so ein bisschen in den Stall mit reinschnuppert und dann den damaligen Pächtern über die Schulter schaut bei der Arbeit und auch mal mit anpackt. Und ja, mit der Zeit habe ich dann auch meinen jetzigen Freund, den Lukas, hier kennengelernt. Ich kam dann auch nochmal wieder für ein Praktikum und habe dann Sommer über dann hier geholfen und irgendwie bin ich dann von diesem Ort hier nicht mehr ganz weggekommen. Und es war ja für einen Teil der Familie erstmal ein großer Schock. Ein anderer Teil hat es irgendwie bejubelt, weil meine Mama kommt eigentlich aus Oberösterreich, aus der Nähe von Linz. Und für die hat sich der Kreis dann irgendwie so ein bisschen geschlossen, dass jetzt die Tochter dann wieder nach Österreich zieht. Also ja, das ist so meine kleine Geschichte.
Ist das verrückt. Es ist ja, also wenn man auf einem Roadtrip nicht viel erlebt, dann ist es vielleicht Faulheit. Aber wenn man auf einem Roadtrip direkt an der ersten Station merkt, das ist es, dann ist es ja vielleicht sogar sowas wie Schicksal oder so. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, schon so ein bisschen. Und natürlich war man auch so ein bisschen dann immer am Überlegen, okay, kann ich jetzt wirklich einfach hier bleiben oder verpasse ich irgendwo anders was? Aber es hat sich dann im Endeffekt halt so gut und so richtig angefühlt, dass ich mir darüber dann auch keine weiteren Gedanken mehr gemacht habe und einfach gedacht habe, okay, komm, wird schon so seinen tieferen Sinn haben.
Und ist das auch was, was du heute jeden Tag eigentlich erlebst, dass es sich gut und richtig anfühlt? Gibt es einen Ort bei dir im Garten oder bei euch auf dem Hof, wo du am allerliebsten bist und wo du vielleicht spürst, ja, das ist genau das?
Also ich habe seit diesem Frühjahr ein großes Gewächshaus in meinem Garten stehen und ich habe mir mit diesem Gewächshaus echt so ein bisschen so einen Traum erfüllt, weil es ist schon sehr kitschig. Es ist ein relativ großes Gewächshaus, es hat auch so 45 Quadratmeter. Genau, und ich habe mir zum Beispiel in dieses Gewächshaus so ein kleines Palettensofa auch reingestellt und so eine Solarlichterkette und die Katze ist auch ganz gerne in dem Gewächshaus drin und das ist dann so schön, wenn du dann tagsüber, wenn es dann draußen vielleicht jetzt im Herbst schon kühler und windig ist und alles und du setzt dich dann in dieses Gewächshaus rein, wo es angenehm warm ist und um dich herum hängen noch die saftig roten Tomaten, wo ja eigentlich jetzt schon normalerweise im November überall anders Schluss wäre damit.
Wow.
Das ist schon echt schön. Also Das ist so ein bisschen mein Wohlfühlort hier im Garten.
Das klingt auf jeden Fall so. Was ich bis jetzt rausgehört habe, ist, du kleckerst nicht, du klotzt halt immer gleich. Ne? Wie kommt es denn dazu? Ich meine, wenn du sagst, du bist ja mehr oder weniger urban aufgewachsen, dass du dann nicht einfach ein kleines Gärtchen erstmal machst oder vielleicht eine Pflanze und dann schaust, wie sich das entwickelt, sondern ruckizucki da 120 Quadratmeter Garten stehen oder, was sagst du, 40 Quadratmeter Gewächshaus.
Ja, weil irgendwie, also naja, da lachst du jetzt bestimmt, aber ich habe mir halt so gedacht, naja, ob ich mich jetzt um eine Tomatenpflanze kümmere oder ob ich mich halt irgendwie um 20 Tomatenpflanzen kümmere, macht halt den Kohl irgendwie auch nicht mehr fett. Und wenn ich es schon mache, dann möchte ich es halt so machen, dass ich mit vielen Dingen halt auch irgendwie über den Winter komme. Also, dass ich halt mit den Dingen, die ich anbaue, nicht nur so, ja, so von der Hand in den Mund, sondern auch, dass das Ganze so ein bisschen langfristiger funktioniert. Also,
okay.
Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Tomaten bleiben, ich kaufe keine Tomatensauce mehr, keine Tomatenpassata oder irgendwelche anderen Geschichten. Ich mache das alles mittlerweile halt selbst und das ist schon wirklich schön, wenn du dann im tiefsten Winter, wenn draußen 3-4 Meter Schnee liegen, du dir dann deine Flasche Tomaten aufmachst und diesen Geruch in der Nase hast. Und das schmeckt halt einfach ganz, ganz anders als das, was du dir im Supermarkt holen kannst. Also,
oh, ja. Das glaube ich. Ja, da müssen wir gleich noch ganz ausgiebig drüber sprechen. Würdest du dich als Gärtnerin eher als traditionell oder als experimentierfreudig beschreiben?
Ich würde jetzt so ein bisschen sagen, so eine Mischung aus beidem. Also natürlich schaue ich auch, meine Oma hatte einen Schrebergarten und bei ihr habe ich irgendwie viel so mitbekommen, was sie macht und warum sie das macht. Also das ist schon irgendwie bei mir auch erhalten geblieben. Aber gleichzeitig bin ich schon auch sehr experimentierfreudig, dass ich halt auch bei vielen Dingen einfach sage, okay, ich habe jetzt nicht groß gelesen, wie es funktioniert. Ich probiere es jetzt einfach und entweder es klappt oder es klappt nicht. Also das ist so von beidem eigentlich etwas und ich glaube, da macht es die Mischung auch einfach.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Was pflanzt du denn alles an?
Also ich pflanze wirklich querbeet. In erster Linie halt die Dinge, die wir selbst auch gerne essen. Weil das ist so von mir so ein bisschen die Leitlinie, dass ich sage, okay, in erster Linie kommt das in den Garten, was auch viel bei uns auf den Teller kommt. Das sind natürlich die Tomaten. Ich habe ein ganzes Kartoffelbeet, Zwiebeln. Das sind ja auch so eine Sachen, die sich für den Winter schön haltbar machen lassen. Erbsen, Bohnen, verschiedenste Kohlsorten. Dann gibt's natürlich auch immer wieder Blühstreifen bei mir im Garten, wo ich dann schauen möchte, dass da die Insekten auch was davon haben. Kräuter. Also es gibt unendlich viele verschiedene Dinge in meinem Garten, aber das ist auch ganz gut so, weil man da dann auch ja bunter kocht. Also weil im Alltag, wenn man sich immer im Supermarkt so die Sachen holt, man neigt ja dazu, immer wieder das Gleiche zu machen. Und wenn du dann so abends vorm Kochen durch den Garten gehst und einfach nur schaust, okay, was ist jetzt reif und was lacht mich jetzt gerade an, dann kommen auch mal so neue Kombinationen zustande und das finde ich eigentlich ganz schön.
Machst du das beim Pflanzen manchmal schon, dass du dir überlegst, boah, damit habe ich noch nie was gekocht, das pflanze ich jetzt mal und dann bin ich gezwungen, was Neues auszuprobieren?
Immer unbewusst eigentlich. Ich bekomme auch manchmal so Jungpflanzen irgendwie geschenkt von Freunden und von Freundinnen, die halt wissen, okay, ja, die gärtnert gerne und dann kriege ich halt mal irgendwas dahingestellt oder was halt bei anderen übrig geblieben ist. Und ja, dann pflanze ich das halt mal an und dann sind da irgendwelche, weiß ich nicht, spannenden Kohlsorten oder so, die ich den Namen auch schon wieder vergessen habe. Und dann probiert man halt mal aus. Ne? Und manche Dinge schmecken, manche schmecken halt nicht. So werde ich, glaube ich, mein Leben lang keine Freundin mehr von roter Beete.
Ach, guck.
Ja, ich habe es jetzt im Garten drin gehabt, weil ich sie von einer Freundin geschenkt bekommen habe und sie sind auch ganz toll gewachsen. Aber es schmeckt mir halt einfach nicht. Und ja, ich glaube, nächstes Jahr nicht mehr.
Ist ja keine Pflicht. Ich mag rote Beete Chips. Ich habe neulich aus rote Beete Chips gebacken. Das war eigentlich ganz lecker.
Ja, aber das haben ja auch viele empfohlen, aber mich riecht das schon nicht an. Ne? Also,
nee, okay. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Ich habe noch ein Fragezeichen aus deiner Erzählung von eben, nämlich, wie macht man Zwiebeln haltbar?
Trocknen. Du kaufst doch auch im Geschäft so einen Sack Zwiebeln.
Ja, okay,
und
klar.
Ja, ich hole die aus der Erde raus und dann lege ich die auf so ein Gitter drauf, damit der ganze Strunk, quasi das Grüne, ja, alles abtrocknet. Und dann kannst du auch so Zwiebelzöpfe flechten. Das gibt es auch manchmal auf Wochenmärkten zu kaufen, ja, stimmt, dass man die richtig so geflochten damit nach Hause nehmen kann. Die hängst du dir irgendwie in die Speisekammer rein und dann hast du den ganzen Winter über Zwiebeln.
Okay, super. Da kommt das Stadtkind durch. Das ist
ja ich finde das auch eigentlich überhaupt nicht schlimm, wenn man halt da nicht so viel Ahnung von hat, weil es war bei mir ja genauso. Also ich bin ja hierher gekommen und habe ja eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich mache. Ich habe es halt probiert.
Du hast dich da einfach reingestürzt mit Lust und Spaß und dann hast du
ja
gelernt.
Genau. Ja,
Wahnsinn. Nachdem du ja gerade gesagt hast, dass du wirklich fast alles anbaust, wenn du nur noch eine Pflanze, ein Gemüse oder Obstsorte anbauen dürftest, welches wär's?
Also ich glaube, am Anfang des Jahres hätte ich wahrscheinlich gesagt Tomaten, weil es so vielfältig sind, aber jetzt kann ich sie, wie gesagt, ja nicht mehr sehen. Ich glaube, ich wäre jetzt bei Rosmarin, weil das einfach so, wenn du durch das Gewächshaus gehst und diesen Rosmarin aus Versehen berührst, dann duftet das schon so, so gut einfach und dann hast du direkt Lust, irgendwas mit Rosmarin zu essen und ja, naja, ich glaube, wahrscheinlich hätte ich dann Rosmarinacker, wenn ich nichts anderes mehr anbauen dürfte.
Es ist lustig, weil es ja eigentlich, also sagen wir mal, optisch ist es jetzt nicht so dramatisch schön.
Nee, aber es riecht so gut, wirklich.
Also. Das stimmt. Rosmarin ist so ein bisschen wie auch Lavendel, so ein Urlaubsduft, oder? Ist das für dich
genau,
noch ein Urlaubsduft?
Richtig, ja, voll. Also das erinnert mich immer so ein bisschen an Frankreich, Urlaub in der Provence. Das ist viel zu lange her.
Das sagst du jetzt. Ist das einer der Nachteile vielleicht, von, wenn man zu Hause einen Hof hat und wirklich ganz viel selber macht, dass man nicht mehr wirklich Urlaub machen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ein riesengroßer Nachteil, dass du halt einfach abhängig davon bist, dass sich jemand anders um deine Tiere kümmert. Also der Garten ist da tatsächlich gar nicht so sehr das Problem, weil man da halt mittlerweile mit diesen ganzen automatischen Bewässerungssystemen dem ganz gut Abhilfe schaffen kann. Also da wäre es jetzt nicht so das Thema, wenn ich mal ein paar Tage weg bin. Aber gerade mit den Tieren. Also du kannst jetzt bei den Milchkühen nicht hingehen und sagen, jo Mädels, ich melke jetzt mal 5 Tage nicht und dann komme ich wieder und dann geht's weiter. Also da gucken dich die Kühe dann auch an und sagen, Entschuldigung.
Also, okay, ich verstehe. Das heißt, unseren Zuhörerinnen würdest du sagen, wenn ihr Urlaub wollt, dann lasst das mit den Tieren bleiben. Das weiß ja wahrscheinlich auch jeder.
Ja, auf jeden Fall.
Da musst du eigentlich auch noch mal ein bisschen erzählen. Wie ist das denn, wenn du zu den Kühen kommst morgens oder nachmittags oder so? Wie gucken die dich an? Habt ihr so ein persönliches Verhältnis? Hast du zu jeder Kuh eine Beziehung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erkenne jede Kuh gefühlt an der Nasenspitze. Und die Abläufe sind immer gleich. Also du musst dir vorstellen, dass Kühe sind absolute Gewohnheitstiere. Die sind am glücklichsten, wenn jeden Tag zu jeder Uhrzeit immer das Gleiche passiert. Also ist da, wenn nichts anders ist, dann sind die am glücklichsten und morgens, wenn ich in den Stall komme, dann sage ich erstmal guten Morgen Mädels und dann gehe ich auf den Futtertisch und dann wird die morgendliche Heuration serviert und dann sind die Kühe alle sehr zufrieden, weil sie jetzt erstmal was zu fressen haben. Also wir haben schon so unsere Abläufe drin und das ist immer gleich, ja.
Ich habe gelesen beziehungsweise gesehen und gehört von dir, dass dir dieses Bio-Siegel, was ihr ja bekommen habt, sehr wichtig war und dass du da auch wirklich für kämpfen musstest. Was bedeutet Bio-Lebensmittel und was sind die Vorteile beziehungsweise Unterschiede zu einem normalen Anbau in Anführungsstrichen und nicht Bio-Anbau?
Also wir sind ja schon ein Bio-Milchviehbetrieb. Das heißt, alles, was wir auf dem Bauernhof produzieren, das ist schon biozertifiziert gewesen und mir war es halt einfach wichtig, dass wir den Gemüsegarten da auch mit reinnehmen, weil ich sowieso schon immer nur mit Biosaatgut gearbeitet habe. Ich habe keine chemischen Dünger oder irgendwas verwendet, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, warum soll ich da jetzt irgendwas reinkippen, was ich eigentlich am Ende nicht auf dem Teller haben möchte? Ja, also da war halt einfach mein Anspruch schon der zu sagen, okay, ich möchte da wirklich ein, ich nenne es mal ein sauberes Lebensmittel dann auf dem Tisch haben. Ja, und deswegen gucke ich, dass ich, wenn ich Dünge, dass ich mit so, ja, auch selbstgemachten oder pflanzlichen Geschichten arbeite, so eine Brennnessel ja auch oder irgendwas, ja, es ist absolut natürlich und du brauchst gar nicht irgendwelche chemischen Dünger oder Pestizide, du kommst wunderbar auch ohne aus, wenn du es einfach nur geschickt anstellst, also, ja.
Mhm. Und macht es das Gärtnern anstrengender, auf Bio zu achten, oder ist es eigentlich ganz natürlich, wie du schon sagst?
Also für mich ist es ganz natürlich, ich habe es von Anfang an halt so gemacht. Und es ist, ich glaube, natürlich ist es bequemer, wenn man halt irgendwo Ungeziefer zum Beispiel sieht und dann fährt man in den Baumarkt und holt irgendeine Chemiekeule und kippt das da drüber und dann sind die Ungeziefer weg. Also das ist natürlich das Bequemste, was du machen kannst. Aber wenn du dich halt einmal damit beschäftigst, dass du zum Beispiel, wenn du neben die Tomatenpflanze ein Basilikum setzt, irgendwie, dass da die Tomate so ein bisschen geschützt ist vor Ungeziefer, ja, oder auch Bohnen und Bohnenkraut. Also es gibt so viele Kombinationen, ja, wo einfach sich die Natur schon selbst zu helfen weiß, dass du da eigentlich dann gar nichts mehr machen musst. Und wenn du da einmal diesen Dreh so ein bisschen raus hast, dann ist das plötzlich einfacher, als in den Baumarkt zu fahren und irgendeine Chemiekeule zu holen. Vor allen Dingen deswegen, weil bei mir der nächste Baumarkt halt auch einfach mal so 40 Minuten entfernt ist. Also da ist natürlich der Anreiz ein ganz anderer, sich irgendwie erstmal auf natürlichem Wege zu behelfen,
ja,
als wenn man jetzt in der Stadt lebt. Aber an sich, es ist leicht, aber man muss es halt wollen.
Ist es auch ein bisschen eine Regel, dass man Dinge zusammenpflanzt, die gut zusammenpassen, und helfen die sich dann gegenseitig, oder gibt es auch andere Kombinationen? Weil du hast jetzt gerade Tomate und Basilikum gesagt, da habe ich sofort gedacht, das ist ja super, kannst du direkt einen Salat machen hinterher. Oder Bohnen und Bohnenkraut passen ja auch gut zusammen.
Genau, es gibt super viele Kombis, die halt auch auf dem Teller gut passen.
Zähl doch mal ein paar auf.
Jetzt Bohnenkraut zum Beispiel, Gurke und Dill. Geht auch wunderbar. Dann Tomate, Basilikum. Was jetzt nicht so passend auf dem Teller wäre, irgendwie sind Möhren und Zwiebel. Mhm. Aber die pflanze ich tatsächlich auch eigentlich jedes Jahr nebeneinander an, weil da einfach die Zwiebel, die riecht ja recht intensiv. Ich weiß nicht, wer in der Nähe irgendwie mal von einem Zwiebelacker gelebt hat oder lebt, der weiß, das hat schon ein starkes Aroma, diese Zwiebeln, ja. Und das hält halt zum Beispiel die weiße Möhrenfliege fern. Und die kann der unter Umständen halt die komplette Möhre irgendwie hinmachen. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man da die Zwiebel nebendran hat. Ja, dann weiß ich auch, Kohl und Sellerie ist auch so eine gute Partnerschaft einfach, weil auch Sellerie relativ intensiv riecht und da auch das Ungeziefer fernhält. Und dann kannst du natürlich aber auch grundsätzlich auch mit anderen Gewächsen arbeiten. So gibt es eine Blühpflanze, Tagetes heißt die, die kannst du quasi überall dazu setzen und die riecht auch so intensiv, da bleiben dir die Schnecken fern. Alternativ kannst du auch sagen, okay, du bringst eine sogenannte Opferpflanze mit ins Beet hinein, ja, also so Kapuzinerkresse ist zum Beispiel was. Das lieben Kohlweißlingraupen. Die fressen so gerne Kapuzinerkresse, dass wenn du Glück hast, kann natürlich auch anders laufen. Die Natur ist halt nicht so hundertprozentig einschätzbar. Also wenn du die Kapuzinerkresse zu deinem Blumenkohl dazu setzt, dass die komplette Kapuzinerkresse dann irgendwann von den Raupen abrasiert ist, aber der Blumenkohl halt noch steht. Ne? Also da muss man sich halt auch einfach so ein bisschen ausprobieren, was für einen halt gut funktioniert. Aber es gibt auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, ein paar habe ich jetzt mal aufgezählt.
Ich habe nur halb zugehört, aber alles mitgeschrieben.
Okay. Kannst es ja nachher nochmal nachhören.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das rate ich auch allen, die gerade diesen Podcast hören. Da sind ja schon eine Menge Tipps mit dabei, die super, super spannend und ich glaube auch hilfreich im Garten sind. Würdest du sagen, es gibt auch Nachteile an Bioanbau?
Nee. Also mir fällt jetzt eigentlich gerade nicht wirklich was. Ja, okay. Wenn man jetzt wirklich einen Nachteil suchen möchte, dann kann man sagen, okay, wenn du das Saatgut kaufst, musst du natürlich darauf achten, dass es bio ist, im Idealfall auch samenfest. Heißt, dass du von samenfestem Saatgut kannst du dir fürs nächste Jahr wieder Saatgut abnehmen. Ja, also wenn die Pflanze dann blüht, kannst du dir die Samen halt hernehmen und nächstes Jahr wieder einpflanzen. Dann sparst du dir das nächste Saatgut dann, das zu kaufen. Mhm. Bio-Saatgut ist natürlich etwas teurer als normales Saatgut. Wobei aber sich das halt aber auch irgendwann wieder ausgleicht, wenn du das halt einmal holst und dir dann von der Pflanze immer selbst wieder welches abnimmst. Ja. Heißt, du hast eigentlich nur eine Einmalinvestition, so.
Aber wenn du schon über Saatgut sprichst, woher bekommst du denn deine Jungpflanzen bzw. Samen?
Also ich ziehe viele Jungpflanzen selbst an, aus dem Saatgut. Ich habe da eine Biogärtnerei im Allgäu, mit der ich da eng zusammenarbeite. Und die haben eine unglaublich große Auswahl an Saatgut, an Jungpflanzen. Und da beziehe ich tatsächlich das meiste Saatgut eigentlich her, die auch sehr zuverlässig dann keimen. Und zum Beispiel die ganzen Tomaten habe ich auch selbst gezogen. Da fängt man dann halt auch einfach mal so im Februar, März auf dem Fensterbrett schon damit an, die Tomaten anzuziehen. Mhm. Es ist ein etwas längeres Projekt, aber es macht dann halt auch einfach Spaß, wenn du dann irgendwie im Herbst vor dieser 2 Meter hohen Tomate stehst und dir denkst, ja geil, die habe ich Anfang des Jahres aus einem kleinen Saatkorn selbst angezogen. Das macht dann schon ein bisschen stolz, ja.
Ist das bei dir auch so ein Projekt, was mal explodieren kann? Ich habe das bei einer Freundin erlebt, die hat einfach auch angefangen, Tomaten zu ziehen. Und dann waren es plötzlich, ich glaube, 80 Pflanzen auf der Terrasse und ein einziger Urwald.
Also wenn mein Freund jetzt hier wäre, würde der nur wissend nicken. Also ich meine, möglicherweise hatte ich für dieses Jahr im Gewächshaus auch ein paar weniger Tomaten angedacht, als es im Endeffekt geworden sind, weil man rechnet ja irgendwie immer damit, dass halt ein paar Samen nicht aufgehen. Dann gehen sie halt aber meistens alle auf. Okay. Ja, es ist ein bisschen mehr als gedacht, aber ja, solange man es irgendwie alles noch unterbekommt im Garten, ist schon okay.
Okay, also was ich mir auf jeden Fall gemerkt und notiert habe, ist, dass was die Jungpflanzen und das Saatgut angeht, man ein Unternehmen oder einen Partner seines Vertrauens finden sollte und vielleicht nicht einfach überall alles mitnimmt, wo Bio draufsteht oder sowas. Würdest du das unterschreiben?
Naja, du kriegst schon auch im Handel gutes, samenfestes Bio-Saatgut. Also das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, wenn man in die gängigen Baumärkte geht. Die sind da auch schon recht gut aufgestellt. Ich für meinen Teil habe mir nur halt diese Gärtnerei rausgesucht, weil die auch so ein bisschen alte Gemüsesorten auch haben. Also du kriegst natürlich im Handel immer, das ist wie im Supermarkt auch, du kriegst eigentlich überall das Gleiche immer. Und das sind so diese Standardsachen, das sind so, ich sag mal, Cocktailtomaten, Rispentomaten, vielleicht eine Fleischtomate und das war es dann auch schon, ja. So, und wenn du dann wirklich gezielt so eine Gärtnerei suchst, die sich vielleicht auch so ein bisschen darauf spezialisiert haben, dann kriegst du gelbe Tomaten, du kriegst Orangen, du kriegst schwarze, große, kleine, birnenförmige. Also das ist dann alles dabei und die Vielfalt ist einfach eine ganz andere. Und das ist was ich auch immer sehr genieße, wenn ich da durch mein Gewächshaus gehe, dass ich da nicht 40 Pflanzen drin habe, die alle die gleiche Frucht tragen, sondern du kannst dir da also so einen bunten Tomatenteller quasi zusammenpflücken. Und das ist richtig schön, weil ich glaube, dass heutzutage viele alte Gemüsesorten oder Dinge, die nicht der Norm entsprechen, wie man sie im Supermarkt findet, so ein bisschen verloren gehen, was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde.
Das scheint ja bei dir wirklich super zu klappen. Wenn du so einen grünen Daumen hast, was die Aufzucht von Pflanzen angeht, hast du Tipps zum Beispiel zur Bewässerung von verschiedenen Pflanzen? Gibt es da Punkte, auf die man achten sollte?
Also erstmal würde ich nicht sagen, dass ich einen grünen Daumen habe. Der Rosenkohl könnte euch da etwas anderes erzählen. Also es kommt bei vielen Pflanzen so ein bisschen auf das Wie an beim Bewässern. Weil es gibt natürlich welche, die brauchen sehr, sehr viel Wasser. Andere brauchen eher wenig. Und dann kannst du natürlich auch so mit Tröpfchenschläuchen arbeiten. Das mache ich im Gewächshaus tatsächlich sehr gerne mit den Tomaten, die ja bekanntermaßen überhaupt kein Wasser von oben mögen. Weil auf die Blätter gießen geht bei Tomaten halt gar nicht. Die kriegen relativ schnell dann Braunfäule. Und das kann dir dann schon mal die ganze Ernte dahin raffen. Dann kannst du dir halt aber auch im Garten, musst du dann schauen, kannst du den Beregner reinstellen, wenn da jetzt nicht die Tomaten direkt nebendran stehen, dass du dann von oben so ein bisschen drauf gehst. Man muss relativ flexibel sein eigentlich, aber das ist ja mittlerweile alles mit der Technik auch ganz gut handelbar.
Mhm. Verrückt. Genau. Oh Gott, oh Gott. Da hast du gerade so viele Sachen auf einmal.
Ich führe dich in eine andere Welt.
Ja, absolut. Also gerade was die Tomatenbewässerung angeht, war das jetzt für mich wirklich Neuland. Okay. Ja, wow, das klingt nach einer Wissenschaft für sich. Was machst du denn dann mit den ganzen geernteten Lebensmitteln? Weil das sind ja wahrscheinlich ziemlich viele. Verkaufst du die auch?
Ich esse sehr gerne. ich verkaufe aber auch ein bisschen was. Ich sag mal, als erstes kommt selbst essen, dann kommt so haltbar machen und uns über den Winter bringen. Und dann wird quasi das, was noch an Überschussware da ist, wird dann halt verkauft. Wobei man auch dazu sagen muss, dass dieses Verkaufen aus dem Garten nicht immer ganz leicht ist, weil halt viele, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, halt nur die Supermarktware gewohnt sind. Also wenn dann mal an dem Salat, Gott bewahre, ein brauner Fleck dran ist, dann möchten sie den am liebsten gleich irgendwie wieder reklamieren, ja. Oder ich weiß noch, vor 2 Jahren hatte ich lilafarbene Buschbohnen angebaut. Und die sehen total spannend aus. Und wenn du sie kochst, werden die tatsächlich grün. Das ist auch so eine super, super spannende Sache. Und das wollte mir keiner abkaufen, weil jeder sagte, was, lila Bohnen, das kenne ich nicht und das ist komisch und will ich nicht. Und das ist wirklich so, was der Bauer nicht kennt, ja, gilt anscheinend auch für Städter. Kauft man nicht, ne?
Ja, vielleicht. Konntest du dann mit Überzeugungskraft arbeiten und sagen, nein, das ist wirklich toll oder sowas? Oder hast du es mal vorgekocht?
Ich habe es dann ein paar erklärt und manche haben es dann auch dann tatsächlich mitgenommen und viele waren dann aber auch eher so, nee, ich gehe dann auf Nummer sicher, ich nehme dann lieber irgendwie, keine Ahnung, nur die Grünen oder nur einen Salatkopf oder keine Ahnung was. Also, aber
ja, schade eigentlich, ne? Du hast gerade eben nochmal die Haltbarmachung angesprochen. Hast du noch Tipps oder Sachen, wo du sagst, oh, das habe ich rausgefunden, was beim Haltbarmachen und total spitze ist oder sowas, was du uns weitergeben kannst?
In erster Linie würde ich sagen, wirklich beim Haltbarmachen gilt eine andere Regel als beim Sofortkochen. Beim Sofortkochen ist es nicht schlimm, wenn irgendwie eine Tomate irgendwie eine matschige Stelle hat oder irgendwas faulig war, dann schneidest du das halt weg. Aber beim Haltbarmachen gilt wirklich nur das Beste und Schönste und Makelloseste. Weil gerade wenn du die Produkte dann über den ganzen Winter irgendwie im Wegglas stehen haben möchtest oder einfrieren möchtest, ist es halt wichtig, dass das wirklich 1A-Früchte sind, weil der unter Umständen sonst dann wirklich mal was verderben kann. Und das wäre halt super schade einfach, weil man ja auch Arbeit reinsteckt. Also das ist so ein bisschen meine goldene Regel. Und direkt danach kommt auch nur das haltbar machen, was man auch wirklich isst. Ja, also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich hier 10 Gläser Sauerkraut mir in den Vorratsschrank stelle, wenn ich gar kein Sauerkraut mag. Ja, nur weil ich halt irgendwie irgendwas haltbar machen will. Ne? Also da sollte man schon auch ein bisschen drauf schauen.
Absolut nachvollziehbar, klar. Okay, dann würde ich mit dir gerne mal das ganze Jahr am liebsten durchgehen. Also vielleicht kannst du das ja in so einem Abriss machen. Beschreib uns doch mal deinen Jahresablauf. Wann fängst du womit an und wie geht's dann weiter?
Also spätestens im Februar bekomme ich Hummeln im Hintern und bin der Meinung, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort 100.000 Anzuchtbecher mit Samen vollknallen, damit ich ja pünktlichst, wenn die Eisheiligen vorüber sind, alles in den Garten setzen kann. Da muss mich mein Freund immer erstmal ein bisschen zügeln.
Entwickelt sich da über Weihnachten oder im Januar oder sowas schon so eine Art Lust, beziehungsweise dass du das Gefühl hast, boah, jetzt muss es aber langsam losgehen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man natürlich im Winter, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, den großen Fehler macht und auf Pinterest rumstöbert. Und auf Pinterest gibt's ja bekanntermaßen die tollsten und wahnwitzigsten Ideen, was man im Garten alles machen kann. Das macht einiges. Also da hat man dann schon wirklich viel Motivation, dann loszulegen. Und mit vielen Sachen kann man tatsächlich auch relativ früh im Jahr anfangen. Da sind so Paprika, Chili, Tomaten, die kann man schon relativ früh anfangen anzuziehen, weil die auch eben eine ganze Weile brauchen. Das passiert dann schon auch wirklich so Februar, März, dass ich mit den Sachen anfange. Dann Mitte Mai sind ja immer die Eisheiligen. Und da sage ich ja immer so, dass ich so, weiß ich nicht, 2-3 Wochen vorher dann auch so mit so Kürbisgewächsen anfange, so Zucchini und Hokkaido-Kürbis oder sowas, das auch anzuziehen. Und dann geht das alles in den Garten. Natürlich gibt es auch schon ein paar Sachen, die vor den Eisheiligen raus können, die auch noch so leichte Nachtfröste auch vertragen. Das sind dann die Erdbeeren oder die Erbsen oder auch verschiedene Kohlsorten. Denen macht es nichts, wenn es dann mal irgendwie nochmal 0 oder minus 1 Grad hat. Das ist halt so ein bisschen das Frühjahr. Über den Sommer wird dann halt geerntet, geerntet, geerntet und viel Unkraut gezupft. Im Herbst lasse ich tatsächlich relativ viel im Garten einfach stehen. Also bei mir sieht das dann nicht so aus, dass dann, wenn alles abgeerntet ist, das ganze kaputte Grünzeug dann rausgeholt wird und dann die Erde angeebnet wird. Nein, das ist nicht so. Also mein Garten sieht jetzt gerade aus wie Kraut und Rüben, weil ich einfach viel drin stehen und verrotten lasse, was einerseits halt für die Bodenlebewesen super wichtig ist, dass die auch wieder was zum Verarbeiten haben, dass sich dann Nährstoffe im Boden auch wieder ansammeln. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass halt viele, viele Tiere so ein bisschen dieses Material auch brauchen, ja, um sich da einen Unterschlupf zu finden oder irgendwas. Deswegen, also es ist nicht so ordentlich, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte im Winter, ja. Gedüngt wird bei uns meistens auch im Frühjahr, das hatte ich jetzt irgendwie vergessen zu erwähnen. Wir arbeiten halt mit unserem Kuhmist, den wir halt dann auch auf dem Misthaufen mit Hühnermist und keine Ahnung was alles haben. Und das verrottet dann und nach nehmen wir da immer ein bisschen was weg und teilen das im Garten an. Aber sehr viel mehr machen wir da eigentlich nicht.
Okay. Jetzt, okay, da war praktisch schon alles mit dabei, außer vielleicht, du hast gesagt, dass du viel verrotten lässt. Was machst du denn mit den Sachen, die du im nächsten Jahr weiterziehen willst im Winter? Werden die irgendwie besonders geschützt oder sowas?
Ja, ein paar Sachen hole ich tatsächlich aus dem Garten raus. Das sind zum Beispiel verschiedene Gewürzpflänzchen, also so Thymian, Rosmarin. Meine Lavendelpflanzen, die werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen noch ausgraben müssen. Das liegt halt auch einfach daran, dass halt bei uns, wir sind relativ nah am Wald. Im Winter kommt tatsächlich das Wild bis hier runter zu uns auf den Hof und die suchen dann natürlich auch Futter. Und die graben dir im Garten dann alles aus. Und das ist ihnen egal, ob da 2 oder 3 Meter Schnee drauf liegen. Die finden jeden Rosmarin und jeden Thymian und dann bleibt dann nichts davon übrig. Okay. Deswegen hole ich das tatsächlich raus. Das Einzige, was ich drin lasse, halt, was ich nächstes Jahr auch wieder mehr weiterverwenden möchte, sind meine Erdbeerpflanzen. Da werde ich ein dickes Vlies dann drüber legen, bevor der Schnee kommt und ja, hoffen, dass die Rehe und die Hirsche da nicht dran gehen.
Hast du sowas wie die Opferpflanze Kapuzinerkresse bei den Raupen auch irgendwas fürs Wild, wo du sagst, ach komm, das können die dann ruhig haben?
Ja, natürlich. Also ich lasse zum Beispiel alles, was ich an Kohlpflanzen habe, das bleibt im Garten stehen. Also auch wenn ich den Kohl abgeerntet habe, ich lasse die Pflanze stehen. Erstens deswegen, weil halt zum Beispiel bei Brokkoli immer noch kleine Brokkoli-Köpfchen nachkommen, die du dann auch abernten kannst. Dann kannst du es aber auch einfach schießen lassen und es blüht, freuen sich auch die Insekten. Und wie gesagt, wenn dann der Schnee kommt, lasse ich die Pflanze trotzdem im Garten stehen und da können sich dann die Tiere im Winter dran gütlich tun. Also das ist mir dann egal. Also sollen sie machen, wie sie wollen. Auch die Sonnenblumen, wenn sie verwelkt sind, das bleibt dann da, dass die Vögel sich die Körnchen raussuchen können. Also man muss das nicht immer alles wegräumen, auch wenn es einem vielleicht hübscher vorkommen würde.
Das finde ich klingt total sympathisch. Ich hätte gerne von dir, ich weiß, dass es vielleicht schwierig ist, aber vielleicht hast du auch sofort was, 3 konkrete Tipps zum Thema Eigenanbau von Bio-Lebensmitteln. Hast du was für EinsteigerInnen, beziehungsweise was hättest du gerne vorher gewusst?
Also das ist nicht explizit auf Bio-Lebensmittel bezogen, sondern generell auf den Anbau. Also ich würde auf jeden Fall sagen, lasst euch nicht entmutigen, wenn mal was nicht funktioniert. Weil das wird, egal wie lange ihr schon in diesem Selbstversorger- und Gartenbusiness drin seid, das wird euch jedes Jahr aufs Neue passieren, dass irgendwas nicht funktioniert. Also da wirklich nicht entmutigen lassen. Dann würde ich auch sagen, fangt mit leichten Sachen an, wo man relativ schnell einen Erfolg sieht. Da empfehle ich zum Beispiel immer Radieschen. Radieschen sind so toll, auch gerade wenn man mit Kindern vielleicht was machen möchte, weil das ist wirklich, das bringt man in die Erde und keine Woche später sieht man schon die ersten grünen Blätter aus der Erde raussprießen. Also einfach, weil man dann schnell was den Erfolg quasi sieht. Ja, das ist dann auch sehr ermutigend. Tipp Nummer 3, auch wenn ihr im Frühjahr der Meinung seid, ihr wollt jetzt möglichst schnell alles in den Garten rausbringen, wartet die Eisheiligen ab, weil es wird Mitte Mai wirklich meistens echt nochmal kalt in den Nächten und da tut ihr den Tomaten und Paprika und Zucchini-Pflanzen keinen Gefallen, wenn ihr die da den kalten Nächten schon aussetzt.
Mut behalten, was Leichtes anbauen zum Start und wartet die Eisheiligen ab. 3 sehr schöne Tipps. Hast du auch noch einen, bei dem du am Anfang vielleicht selber nicht gedacht hast, dass das funktioniert?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe am Anfang den Leuten nicht geglaubt, wenn sie mir gesagt haben, lass mehr Abstand zwischen den Reihen, weil natürlich, wenn du Jungpflanzen in dein Beet reinsetzt, sind die viel, viel kleiner, als wenn du dann später irgend so einen ausgewachsenen Blumenkohl da stehen hast. Und eventuell hatte ich die ersten 2 Jahre sehr damit zu kämpfen, dass mein Garten regelrecht zugewuchert ist, weil ich alles viel zu eng gepflanzt habe und ich bin noch nicht ganz perfekt darin, aber ich lerne von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr Abstand dazu.
Na, wenn am Anfang des Jahres noch alles so leer ist, dann will man ja auch.
Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Ja, du willst, dass das Ding möglichst schnell voll ist und dann im August, kannst du dir den Weg freischneiden.
Spannend. Aber spannend auch, dass auch dir als erfahrener Gärtnerin das immer noch schwerfällt.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt so als, ich finde es immer schwierig, wenn man sich auf die Fahnen schreibt und man hat einen grünen Daumen und man ist erfahrene Gärtnerin und bei mir geht auch so viel schief im Garten, nur aufgrund der Tatsache, dass ich eben hier eine riesige Anbaufläche habe, fällt es nicht so sehr ins Gewicht, wenn bei mir was schief geht, wie bei jemandem, der halt vielleicht irgendwie nur 5 Pflanzen auf dem Balkon stehen hat. Also es geht schon auch jede Menge schief und das ist alles wahrlich far away from perfect.
Okay. Was sind denn deine liebsten Garten-Gadgets, auf die du nie wieder verzichten wollen würdest?
Die Gartenschere. Eine vernünftige Gartenschere ist alles. Also ich bin im Sommer auch einfach nie irgendwo ohne meine Gartenschere in der Hosentasche anzutreffen, weil man einfach ständig irgendwo was braucht. Und mittlerweile würde ich auch sagen, also wir haben hier nicht nur meinen Gemüsegarten, sondern wir haben auch noch eine Obstbaumplantage mit eventuell so 15 Apfelbäumen. Und nachdem ich jetzt jahrelang mir immer den Rücken krumm gemacht habe, um die Äpfel vom Boden aufzusammeln, habe ich jetzt seit diesem Jahr diesen Apfelsammler. Also das ist so dieses Ding, wo du einfach im Stehen über die Äpfel drüber rollst und das sammelt die dann von alleine auf. Und ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es funktioniert so gut. Und es ist immer ganz witzig, wenn dann hier im Sommer auf dem Campingplatz die Gäste sitzen und du läufst mit diesem Apfelsammler rum, sind immer alle ganz interessiert, weißt du, was ist das und wie geht das? Und das ist ja spannend. Und was ich schon darüber Unterhaltungen geführt habe, das ist, ist großartig.
Also ein Apfelsammler, nicht nur sehr praktisch, sondern auch ein, sagen wir mal, spannendes Gesprächsthema. Man lernt sich dadurch kennen.
Ja, genau. In der Stadt hast du halt Hundebabys, wenn du dich mit anderen unterhalten willst und ich laufe mit einem Apfelsammler über den Campingplatz. Das ist auch in Ordnung.
Okay. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du?
Ich wäre eine Hake, mit der du jede Menge Unkraut aus der Erde holen kannst.
Ist das gefühlt deine Hauptbeschäftigung so übers Jahr?
Naja, nicht die Hauptbeschäftigung, aber man ist schon doch auch viel damit beschäftigt, Unkraut aus der Erde zu holen, aber das ist für mich tatsächlich eher so eine entspannende Aufgabe. Also ich mache das ganz gern, da irgendwo zwischen meinen Beeten verschwinden und dann da rumzupfen, weil du siehst danach, was du gemacht hast. Das ist wirklich ein sichtbares Ergebnis. Und ja.
Habe ich mir gerade auch gedacht, das kann auch so satisfying sein, oder? Wenn du das
total.
Dann schaffst, auch mit Wurzel so richtig rauszuziehen und dann ist hinterher alles schön.
Natürlich. Und dann, wenn du da dieses gezupfte Beet dann vor dir hast, das ist ein Traum.
Okay. Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
Ja, da wäre ich dann natürlich mein Lieblingskraut. Dann wäre ich Rosmarin.
Oh, schön. Das finde ich aber wirklich süß. Vor allen Dingen, weil Rosmarin ja auch so ein da entfaltet sich die Schönheit ja eigentlich erst, wenn du wirklich dich dem näherst und dich damit beschäftigst, oder? Wenn du es berührst zum Beispiel.
Ja, genau. Also das ist und das ist auch wirklich für den Winter auch ganz toll, wenn du den trocknest und dann streust du den irgendwie über deine Ofenkartoffeln drüber und das riecht so gut. Also ja, na, ich bin ein Rosmarin-Fan.
Okay, dann würde ich jetzt gerne mit dir nochmal in die Zukunft schauen, vielleicht zum Abschluss. Was ist dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Garten?
Dass ich hoffentlich irgendwann lerne, ein bisschen mehr Reihenabstand zu lassen. Das wäre schon ganz gut. Also wenn ich wirklich mal im Sommer auch Wege habe, die ich im Garten nutzen kann und nicht mich irgendwie da durchschlängeln muss. Aber ansonsten... Ich hatte vor 2 Jahren schon auch auf Pinterest, shame on me, so einen Torbogen gesehen, wo man Bohnen und Kürbis und keine Ahnung, also alles, was klettert, hat hochwachsen lassen sehen. Und da konnte man dann so durchgehen. Das ist wie in so einer Parkanlage quasi und nur, dass da keine Rosen drumherum wachsen, sondern eben Gemüse. Und dann läufst du da durch und dann hängt da irgendwie so ein Kürbis runter oder so. Und das fand ich schon sehr toll. Und eigentlich wollten wir das Thema dieses Jahr schon angehen, aber dann waren wir relativ lange mit dem Aufbau des Gewächshauses beschäftigt. Und ja, vielleicht wird das ja nächstes Jahr Thema.
Ja, das wäre natürlich super. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nochmal hören und du darüber berichten kannst. Cool. Wow, oh ja, ehrlich, ey, was für ein spannendes und vor allen Dingen vollgepacktes, informatives Gespräch, Madeleine.
Mein persönliches Abschlusswort auch nochmal sagen, probiert euch aus und ihr müsst nicht studierte oder gelernte Gärtner und Gärtnerinnen sein, ihr müsst nicht 10 Fachbücher gelesen haben oder schon jahrelange Erfahrung haben, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr Spaß dran habt und ich glaube, das ist das Wichtigste, der Spaß, dann macht einfach. Es kann im Grunde, eigentlich kann nichts schief gehen. Also probiert euch aus. Und wenn es am Ende dann funktioniert, dann ist es eine richtig
tolle
Sache.
Es ist verrückt. Jetzt kribbelt es mir wirklich auch in den Fingern. Ich glaube, ich ziehe im nächsten Jahr meine Tomaten. Ich danke dir sehr, Madeleine, für dieses inspirierende Gespräch. Und deine Tipps werde ich beherzigen. Dann schauen wir mal, was draus wird. Ich melde mich auf jeden Fall mit Ergebnissen. Wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar oder beides auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann hören wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.